Lassen Sie mich noch ein Gebet sprechen. Liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus, es geht dir um deinen Sohn, bitten wir, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Die große Wende lautet unser Thema. Die Weltgeschichte ist ja eigentlich voll großer Wenden, wenn man bedenkt, große Weltreiche sind entstanden, sind dann durch andere Weltreiche abgelöst worden und jedes Mal gab es eine große Wende. Denken wir nur mal an Ägypten oder Assyrien, Babylon, das Persische Reich, Griechenland, Rom und dann auch in die Neuzeit hinein. England war ein Weltreich oder dann Amerika und so weiter und so fort. Große Wendepunkte in der Geschichte. Ich denke auch an einen großen Wendepunkt in der Geschichte. Es war damals der sogenannte D-Day. Das war 1940, als die Alliierten in der Normandie landeten, um Europa und die Welt von der jahrelangen nationalsozialistischen Druckherrschaft, Diktatur zu befreien. Das war dann ein großer Wendepunkt. In der Folge dann natürlich die Gründung des Staates Israel, das war ja auch ein Wendepunkt. Oder ich nenne mal zwei Namen, Glasnost und Perestroika, haben wir schon fast vergessen. Glasnost und Perestroika, als diese 70-jährige kommunistische Herrschaft zu Ende ging, als die DDR zusammenfiel, unter der Regierung Gorbatschow noch oder Honecker damals in der DDR. Das waren alles so gewaltige Wendepunkte, aber ich denke mal, der allergrößte Wendepunkt in der Geschichte, in der Weltgeschichte überhaupt, was meinen Sie, was ist das gewesen? Naja. Golgatha, als der Jesus die Welterlösung vollbrachte und zwar in einer Art und Weise, dass jeder nur noch glauben muss an ihn und dann ist alles für ihn vollbracht. Ein Wendepunkt in der ganzen Heilsgeschichte. Gott hat das so eingeführt. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen, wir sagen das ja immer, fromm bekehrt ist, ja, der hat das auch oder die haben das auch selber erlebt. Das war ein Wendepunkt, oder nicht? Als man von Neuem geboren wurde, als man aus dem Schlamassel des eigenen Lebens herausfand und Vergebung empfing und dann das Licht entdeckte des Evangeliums, ein Wendepunkt im Leben. Ja, jetzt fällt mir ein, heute Morgen haben wir auch so einen kleinen Wendepunkt in der Corona-Krise. Wir dürfen schon so 200 Leute sein hier in der Zionshalle. Und unten im Saal auch noch ein paar mehr. Und die Lockerungen sind da, also es ist ein kleiner Wendepunkt. Ja? Hoffentlich bleibt er und wird noch krasser. Aber eben. Der Herr Jesus sprach auch über einen Wendepunkt in der Geschichte Israels, also für dieses Volk Gottes. Und das ist diese Geschichte aus Matthäus Kapitel 21, 33 bis 46. Ein gewaltiger Wendepunkt. Ich glaube, damit hätte das jüdische Volk nie gerechnet. Mit so etwas haben sie nie gerechnet. Aber es ist geschehen. Und wir wollen mal versuchen, dieses Gleichnis ein wenig anzuschauen und manches habe ich dann fett geschrieben. Matthäus 21, zunächst einmal Vers 33 bis 34. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute und er verpachtete ihn an Weingärtnern und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, seine Früchte in Empfang zu nehmen. Es geht dann da noch ein bisschen weiter. Ich bin immer wieder fasziniert von der Weisheit unseres Herrn Jesus Christus. Wie er Botschaften vermitteln konnte, in wunderbare Geschichten eingepackt. Es ist orientalisch. Ich finde immer, Elia kann das auch so. Obwohl er nicht Jesus ist, aber er kann auch so schöne Vergleiche bringen. Und Jesus ist natürlich der Herr, der konnte so viele Gleichnisse erzählen und damit so tiefe Wahrheiten verkündigen. Und das tut er eben hier auch. Gehen wir dieses Gleichnis mal durch. Und ist mir jetzt ein Anliegen, immer mal zunächst, es heißt ja immer in der Bibel, die Juden zuerst, ja, und dann die Griechen. Die Juden zuerst und dann auch die Gemeinde Jesu aus der Nationenwelt. Wer ist der Hausherr, der Weinbergsbesitzer in diesem Gleichnis unseres Herrn Jesus Christus? Ohne Zweifel ist das Gott, der Vater. Er hat sich den Weinberg gepflanzt. Jesaja Kapitel 5 übrigens, da haben wir heute keine Zeit zu, ist eine wunderbare Parallele. Wie Gott die Steine weggeräumt hat, Israel eingepflanzt hat, herrlich, und sich um diesen Weinberg kümmerte. Also dieser Hausherr, dieser Weinbergsbesitzer ist Gott. Und jetzt gleich fangen wir an, zack, zack. Ist der Herr mein Besitzer? Mein Gott? Ja, wir sagen das so schnell, nicht wahr? Der Herr ist mein Gott. Elias. Der Herr ist mein Gott oder Gott ist Jahwe für mich. Und wir haben ihn ja auch in unserem Herzen, aber wir dürfen uns immer mal wieder fragen, besitzt er mich wirklich? Er arbeitet an mir, ja? Ist da die Frucht, die er erwartet in meinem Leben? Der Weinberg symbolisiert den Tempelberg Jerusalem, Zion. Das ist der Tempelbezirk mitten in Jerusalem. Und das ist ja auch so schön gewesen, es ist ja sogar bildlich damals dargestellt worden. Josephus Flavius berichtet ja auch darüber, wie der Eingang des Tempelhauses mit gewaltigen goldenen Reben beziehungsweise mit einem gewaltigen goldenen Weinstock geziert war. Der Eingang in Richtung Tempel. Ja, das passt natürlich dann auch sehr, sehr gut, wenn Jesus sagt, der Weinberg, ja, das ist der Tempelberg Jerusalems. Auch das wieder auf uns. Wir sind ja auch versetzt worden und wir sind gesetzt worden zum Fruchtbringen. Die Bibel sagt, Kolosser Kapitel 1, Vers 13, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Was ist das eine bedeutungsvolle Aussage? Dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, aus dem Reich der Finsternis, aus dem Reich dieser Welt, das von der Finsternis beherrscht wird, wird er rausgenommen und geistlich, obwohl wir noch in der Welt leben, und geistlich wird er versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und darum, wenn jemand in Christus stirbt, dann ist er in diesem Reich des Sohnes Gottes. Dann kommt drittens der Zaun um diesen Weinberg, um dieses Tempel, um diesen Tempelbezirk, und dieser Zaun, das ist die Ringmauer, die den Tempelberg umgab. Also es gab eine Ringmauer, die den Tempelberg umgab. Geistlich deutet dieser Zaun, diese Ringmauer sicherlich auch auf das Gesetz hin, denn das Gesetz, das Gott Israel gegeben hatte, trennte das Judentum von der Nationenwelt. Später dann wurde diese Scheidewand, wird das auch ja genannt, diese Ringmauer, dieser Zaun wurde entfernt, und jetzt fanden auch die Nationen zu Christus und bilden mit den Juden zusammen einen Leib, nämlich die Gemeinde Jesu Christi. Aber es gab tatsächlich auch eine heilige Umzäunung, eine Abgrenzung, die den Vorhof im Tempel durfte durch Juden betreten werden. Und dann gab es einen Heidenhof oder einen Heidenvorhof. Und zwischen dem Heidenvorhof und dem Vorhof der Juden, da war eine Trennwand. Und die Heiden durften in diesen Heidenhof gehen, in der Nähe des Tempels, aber sie durften unter Todesandrohung diesen Vorhof nicht betreten. Das hatte man dann damals übrigens dem Apostel Paulus zum Vorwurf gemacht. War eine Lüge, hat nicht gestimmt, aber man wollte ihn ja töten, und da hat man gesagt, ja, dieser Paulus da, der hat Heiden genommen und in den Tempel gebracht, in den Tempelbezirk, in den Vorhof, und da wollten sie ihn töten, stimmte aber gar nicht. Aber da sehen wir, wie dramatisch das alles damals gewesen ist. Also dieser Zaun, das war die Ringmauer, die Scheidewand um den Tempelberg herum. Geistlich auf uns angewandt könnten wir vielleicht sagen, wir sollen ja auch abgegrenzt leben, nicht wahr? Mit dem Wort Gottes. Wir sind ja aufgerufen, uns von der Welt wirklich, von dem Geist dieser Welt zu trennen. Wir leben ja in der Welt, wir leben auch mit der Welt. Wir haben auch unsere Freunde in der Welt, es geht ja gar nicht anders. Aber unsere Familien und so, aber wir sollen doch für Gott leben. Wir sollen doch für Jesus leben. Seid heilig, denn ich bin heilig. Oder habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Oder trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Oh, das ist ja jedes Mal so ein Schlag an die eigene Brust, nicht wahr? Wo ich mich dann auch frage, ja, wie sieht das denn in meinem Leben aus? Man kann das ja schön reden und man kann ja das auch alles wissen und man liest jeden Tag etwas in der Bibel und so, aber trachte ich denn wirklich so nach ihm? Meine Gedanken mit ihm verbunden und dass ich sein Wirken vor Augen habe und dafür lebe? Und dann gibt es da eine Kelter, ja? Die Kelter. Sie wissen, was eine Kelter ist, nicht wahr? Ich denke, jeder, der mit Wein zu tun hat, weiß, was das ist. Das war damals, da kamen die Weintrauben rein und dann hat man diese Trauben, ich glaube, gestampft mit Barfuß oder so, ne? Genau, ja. Und dann hat man die gestampft und dann lief der Saft daraus und dann wurde dann aufgefangen und dann wurde daraus eben der Wein gemacht. Das ist die Kelter gewesen und das deutet natürlich symbolisch dann auch auf Golgatha. Golgatha, wo der Herr Jesus Christus für uns gestorben ist und sein teures Blut für uns gegeben hat. Das bedeutet also Vergebung. Interessant die Reihenfolge. Wir hatten vorher gesagt, die Ringmauer, die Abgrenzung von der Welt. Aber es gibt ja auch für Christen gerade hier und da, dann hat man doch wieder was Verkehrtes gemacht oder gesagt oder irgendwie. Und dann dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, dass es diese Kelter gibt, dieses Golgatha gibt, diese Vergebung gibt. Nicht um leichtfertig zu sündigen, aber wir müssen nicht stehen bleiben, wir müssen nicht zurückschauen, wir müssen nicht uns ausbremsen lassen, uns aufhalten lassen von dem, was geschehen ist, sondern wir dürfen sagen, Herr, bitte, da habe ich jetzt einfach falsch reagiert. Bitte vergib es mir und geh weiter. Die Worte im Hebräerbrief, er hat uns erlöst, ein für allemal. Ein für allemal. So herrlich. Ja, dann der Turm. Fünftens, der Turm symbolisiert natürlich das Tempelgebäude. Der Turm ist das eigentliche, der eigentliche Tempelgebäude, das Zentrum im heiligen Bezirk damals auf dem Tempelberg. Und dieser Tempel, der muss ja fantastisch gewesen sein, eindrücklich, was man darüber liest, von weit her war das sichtbar und wenn da die Sonne drauf schien, dann erschien da irgendwie alles wie Gold. Also muss wirklich ganz beeindruckend gewesen sein. Ja, unser Zentrum, was ist mein Zentrum, was ist dein Zentrum? Was ist unser Zentrum hier in der Gemeinde, in unserer Familie? Was ist der Tempel unseres Lebens? Und wir selber sind ja Tempel des Heiligen Geistes. Ist der Herr Jesus Christus mein Zentrum? Ist er das Zentrum in meinem Leben, nachdem ich bestrebt bin, mit ihm zu leben? Ja, und dann kommt jetzt die Weingärtner. Die Weingärtner, das war die religiöse Oberschicht, die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Ältesten des Volkes. Und es heißt ja hier die Priesterschaft, es heißt ja auch hier dann, dass der Weinberg ihnen nicht gehörte. Der war ihnen ja nur ausgeliehen oder verpachtet und sie sollten darin arbeiten und sie sollten darin Frucht bringen. Das war das Anliegen des Weinbergsbesitzers. Aber sie benahmen sich wie die Herren, die alles im Griff haben, die nichts abgeben wollten, die von oben regierten. Das wollten sie. Und Jesus war ihnen im Weg. Eigentlich sollten es Mitarbeiter Gottes gewesen sein, die für seine Sache da sind. Paulus sagt nachher auch dann über die Gemeinde oder über sich selber zunächst einmal, wir sind Mitarbeiter Gottes, wir rufen an Christi statt, wir sind Botschafter Gottes, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Diener des neuen Bundes. Diener des neuen Bundes, Mitarbeiter im Weinberg des Herrn. Und dann siebtens, der Hausherr reiste außer Landes. Ist natürlich jetzt in Anführungsstrichen nur ein Gleichnis, aber man kann da auch, es gibt Ausleger, die sehen das so, der Hausherr reiste außer Landes, das könnte bedeuten, dass der Herr damals, Hesekiel berichtet darüber übrigens in seinem Hesekiel-Buch, dass der Herr damals vor der ersten Gefangenschaft, vor der babylonischen Gefangenschaft, hat ja Gott und seine Herrlichkeit den Tempel und den Tempelbezirk verlassen. In der Wolkensäule der Herrlichkeit ist dann durchs Kidrontal auf den Ölberg und ist dann vom Ölberghaus aus entschwunden. Und in der Weise ist er ja dann nicht wieder zurückgekehrt, erst dann in Jesus Christus. Also könnte es auch das bedeuten, vielleicht der Hausherr reiste außer Landes. Und wenn wir auch da uns jetzt sehen, Jesus ist ja auch außer Landes gereist, kurz vor Pfingsten ist er gen Himmel gefahren und seitdem lebt er in uns, jawohl, aber sichtbar regiert er ja jetzt nicht die Welt und sichtbar ist er nicht gegenwärtig, aber wir sehnen uns nach seiner Wiederkunft, oder? Ist das so bei dir? Ich habe heute Morgen noch gebetet, darum darf ich das jetzt sagen, um nicht selber verwerflich zu werden. Herr, komm bald in diese kaputte Welt. Bring endlich dich selber, deine Regierung, deine Gerechtigkeit, deinen Frieden, deine Freude. Deine Hilfe, deine soziale Gerechtigkeit für diese Welt. Wir machen doch alles nur kaputt. Die Welt ist so schön, wenn es uns nicht gäbe. Ja. Aber Gott sei Dank gibt es uns und Gott hat einen Plan mit uns. Und wie hat Hans-Jörg gesagt, da kommt die große Wende. Das ist dann die große Wende. Siehe, ich mache alles neu. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und ihr werdet dann das Alte nicht mehr gedenken. Das ist dann die allergrößte Wende neben Golgatha, wenn der Jesus zurückkommt und es einen neuen Himmel gibt und eine neue Erde. Das himmlische, neue, das neue Jerusalem vom Himmel kommt. Herrlich. Können wir es fassen? Können wir es glauben? Ja, seine Knechte, das waren natürlich die Propheten damals im Alten Testament und die aufrichtigen Diener Gottes. Es gab ja drei Gruppen von Propheten. Es gab ja die sogenannten vorexilischen Propheten, die also lebten, bevor es zur babylonischen Gefangenschaft kam. Dann gab es die Propheten während des Exils, als Israel in babylonischer Gefangenschaft war. Und dann gab es nachher, als die Israeliten zurückkehrten aus der Gefangenschaft, die nachexilischen Propheten. Vorexilische Propheten, unter anderem Jesaja, Jeremia, Habakuk, Hosea, das waren vorexilische Propheten. Und dann Propheten während des Exils, zwei müssen Sie kennen. Wer von Ihnen macht GBSM? Doch keiner? Wer hat GBSM gemacht? Meine Töchter, die haben die Hand nicht gehoben. Nennen Sie zwei exilische Propheten, wenigstens. Amen. Und Hesekiel, ja, hier, da sitzen Sie. GBSM gemacht. Und dann noch Obadja. Ne? Aber Daniel und Hesekiel, das muss man eigentlich wissen. Die haben während des Exils, wo hat der Daniel gelebt? In Babylon. Hesekiel. Ja? Und dann gibt es noch nachexilische Propheten, Haggai, Zacharia und der Maleachi. Ja, und was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir das jetzt auch auf uns anwenden würden oder dürfen? Ja, das sind einfach für uns heute die Bibelbücher. Wir hatten am vergangenen Donnerstag eine wunderschöne Gebetsstunde. Und Stefan Beitz hat uns das Wort ausgelegt und er hat gesagt, hat die Bibel in die Hand genommen, hat gesagt, ja, das ist unsere Weissagung heute. Wir brauchen keine außerbiblische Weissagung. Ja, wir haben hier 70 Bücher drin, manche sagen 66, naja gut. Ja, je nachdem, wie man die Psalmen jetzt einteilt. 66 Bücher, das sind unsere Prophetenbücher, das sind unsere Weissagungsbücher, das ist unsere Erkenntnis, da steckt alles drin und auch da sagt uns ja das Wort Gottes, ja, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Reichlich unter euch wohnen. Reichlich, das verändert dich, das Wort Gottes. Da lernst du. Aber was taten die Knechte, was taten die Weingärtner, die Weinbergsarbeiter, mit den Knechten, steht das jetzt da doch drauf? Und nahmen seine Knechte, und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie, wiederum sandte er andere Knechte eben, immer wieder neu, ja, mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Auch die exilischen Propheten, die vorexilischen Propheten, die exilischen Propheten, die nachexilischen Propheten. Gott hat immer wieder versucht, dieses Volk zu überzeugen von seiner großartigen Liebe. Und sie haben ihm immer wieder den kalten Rücken gezeigt und er hat immer wieder neu Anlauf genommen und ihnen wieder die Menschen geschickt und die Botschaft gesandt. Ja, denken wir mal einige Beispiele. Micha zum Beispiel, der Prophet, wurde geschlagen und wurde ins Gefängnis gebracht. Nehemia beklagt, wie das Volk die Propheten getötet hat. Der Prophet Zacharia, das ist jetzt nicht der Prophet, der das Buch, das gleichnamige Buch geschrieben hat, der wurde gesteinigt. Jesaja, man mag es gar nicht sagen. Jesaja wurde umgebracht unter der Herrschaft Manasse. Manasse war ein Sohn von Salomo. Stellt euch das mal vor, der große König, einer der größten Könige Israels, und dessen Sohn war der grausamste König, den es je gab. Und der Jesaja ist weggelaufen und hat er sich in einen hohlen Baum versteckt, sagt die Überlieferung. Und dann hat der Manasse angeordnet, den Baum durchzusehen. Grausam. Und der Hebräerbrief sagt das, ja? Sie gingen in Schafspelze einher, sie wurden zersägt, also stimmt das wahrscheinlich. Jeremia wurde auch verfolgt und ins Gefängnis gesteckt. Später sagt die Überlieferung, er sei gesteinigt worden. Johannes der Täufer ist enthauptet worden und. Ja, so ist man mit den Propheten umgegangen, mit ihren Botschaften. Hand aufs Herz. Wie gehe ich mit dem Wort Gottes um? Mit diesen 66 Büchern in der Bibel. Wie oft hat Gott dich schon angesprochen? Wie oft ist er dir hinterher gerannt? Wie oft hat er dir seine Liebe kundgetan? Und du hörst und du tust nicht und du wehrst dich dagegen. Und du tust genau das Gegenteil von dem, was eigentlich das Wort von dir möchte. Statt in dich zu kehren, schlägst du um dich. Hast deine Ausreden. Und dann erschien der Sohn. Dann erschien der Sohn. Das hatten wir schon, ja. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Genauso passiert. Die Pharisäer nahmen sich vor, ihn umzubringen. Sie suchten ihn zu ergreifen. Am Schluss haben sie ihn ergriffen. Sie haben ihn ans Kreuz schlagen lassen, außerhalb der Stadtmauer Jerusalems. Hat Jesus alles in das Gleichnis eingepackt. Die Bibel sagt im Neuen Testament über mich und über dich, 1. Petrus 3,15, sondern heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Auch da erlauben Sie mir die Frage, ich möchte auch nicht frech sein, aber ist das wirklich so? Heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Verwirf ihn nicht. Lass ihn nicht eine Randerscheinung sein. Grenz ihn nicht aus. Sondern heilige ihn in deinem Herzen. Ja, und dann kam, die große Wende. Jesus kündigt sie an in diesem Gleichnis. Wenn nun der Herr und die, das ist ja interessant, die Täter selber geben die Antwort, ja? Er hat sie ganz schön herausgefordert, nicht wahr? Er hat sie selbst die Antwort geben lassen. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagten zu ihm, er wird jene Übeltäter auf schlimme Weise umbringen und den Weinberg wird er anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Frucht liefern werden zu ihrer Zeit. Das war die Wende. Und diese Antwort, so hat er sie herausgefordert. Also der war ja so weise, so klug, unser Herr. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, so geht es dann weiter, glaube ich, ne? Haben wir das da auch? Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, von dem Herrn ist das geworden und es ist wunderbar in unseren Augen, was Gott dann gemacht hat. Aus diesem ganzen Tohuwabohu und aus diesem ganzen Nichtwollen und aus diesem ganzen Verwerfen, aus diesem ganzen gegen Christus sein, gegen Gott sein, macht Gott für die ganze Welt das Allerbeste. Er kann es. Er kann es. Sei nicht traurig, wenn es in deinem Leben manche verzwickte Situationen gibt, wenn es in deinem Leben Situationen gibt, die du nicht einordnen kannst. Und man denkt, es ist alles nur durcheinander, es ist doch alles widersprüchlich. Der Herr wird das Beste daraus machen. Vertrau ihm nur weiter. Deswegen sage ich euch, sagt der Herr Jesus, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen irgend er aber fällt, den wird er zermalmen. Und als die Hohepriester und Pharisäer sein Gleichnis gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Bah, Alter, voll ins Schwarze getroffen. Und das ist dann auch tatsächlich so passiert. Ich möchte jetzt mal zwei Aspekte diesbezüglich erwähnen. Zwei Aspekte. Erstens einmal, wir betrachten das neue Volk in der Gegenwart und dann das neue Volk in der Zukunft. Jesus sagt ja, das Reich wird von euch genommen werden und einem neuen Volk bzw. einer neuen Nation gegeben werden. Zuerst einmal das neue Volk in der Gegenwart. Also was der Herr übrigens da gesagt hat, das ist ja auch dann genau passiert. Das Reich Gottes wird euch weggenommen, also Jerusalem ist zerstört worden, der Tempel ist zerstört worden, die Ringmauer, der ganze Weinberg ist alles platt getrampelt worden durch die Römer, ja. Und die Israeliten wurden ja dann gefangen weggeführt. Und dann kam das Reich dann anderen zuteil wurde. Und das Reich wird von euch genommen werden und einer Nation gegeben werden, die dessen Früchte bringen wird. Aber auf welche Nation? Welche Nation meint denn Jesus jetzt? Wer ist denn das neue Volk? Achtung! Achtung! Sei nicht zu schnell in deiner Antwort. Wer ist denn das neue Volk? Zunächst, ich sage bewusst zunächst, eine andere jüdische Nation. Eine andere jüdische Nation. Vergessen Sie nicht, dass Pfingsten ein jüdischer Feiertag war. Ja? Es war nicht der Tag der deutschen Einheit, sondern es war ein jüdischer Feiertag. Shavuot. Und da kamen nur ausschließlich Juden zum Glauben. Und das war die Gemeinde, die Jesus meinte in Matthäus 16. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Er sprach, das müssen wir immer berücksichtigen in unserem Bibelstudium. Jesus sprach nie, ich behaupte, Jesus sprach nie über die Leibesgemeinde, nie. Er sprach über eine Gemeinde. Er sprach auch darüber, dass Nationen erlöst werden. Aber er sprach nicht über die Leibesgemeinde. Sonst müssen Sie Epheser Kapitel 2 und 3 aus Ihrer Bibel rausreißen, weil da sagt Paulus, dass erst ihm und erst nach Pfingsten durch den Geist die Leibesgemeinde entstanden ist. Und zwar in der Apostelgeschichte Kapitel 10 und 11, als offiziell die Nationen dieser Gemeinschaft der Juden, der Gemeinde der Juden hinzugetan wurden. Und darum erleben die ja ihr zweites Pfingsten, ja? Wir sagen immer, es gibt einen Pfingsten. Ich sage, naja, eigentlich gibt es zwei Pfingsten. War zwar nicht am Pfingstfest der Juden, aber es war die gleiche Erfahrung der Ausgießung des Heiligen Geistes, der zuerst nur über Juden kam, kam jetzt auch über die Nationen. Und darum müssen wir die Reihenfolge immer beachten. Das heißt, immer durch die ganze Bibel zuerst die Juden und dann die Griechen. Und darum ist mir das wichtig, dass wir das auch berücksichtigen. Darum sage ich aber zunächst eine andere jüdische Nation. Und da ist mir aufgefallen, wir haben jetzt die Zeit nicht, aber bitte, wenn Sie möchten, ist ja keine Bibelschule hier, also keine Hausaufgaben habe ich zu geben, aber 1. Petrus Kapitel 2 müssen Sie mal lesen zu Hause, ganz alleine. 1. Petrus Kapitel 2, an wen hat Petrus geschrieben? An Juden, in der Diaspora. 1. und 2. Petrusbrief sind Briefe an Juden in der Diaspora und die haben ja auch im Galaterbrief Kapitel 2, haben die ja ihre Aufgaben geteilt. Petrus, Johannes und so weiter sollen unter den Juden arbeiten, haben sie ja dann auch gemacht und Paulus, Barnabas sollen unter den Nationen arbeiten und haben das dann auch so gemacht. Also das ist ja vollkommen legitim, das ist ja biblisch, diese Teilung. Und da sagt zum Beispiel, ich habe das jetzt nicht auf der Leinwand, aber da sagt zum Beispiel der Petrus sagt, und der spricht da Juden an, ihr seid die neugeborenen Kinder, sind wir auch. Aber zunächst einmal sagt er das diesen Juden, ihr seid die neugeborenen Kinder. Und er sagt ihnen noch viel mehr, ich möchte da jetzt nicht drauf angehen, aber er sagt etwas ganz Gewaltiges. Das sagt er den Juden, den an Jesus gläubigen Juden, den an Jesus gläubigen Juden zunächst, sagt er, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht und eine königliche Priesterschaft. Das sagt Paulus über die Nationen in der Weise nicht. Obwohl wir dazugehören, ohne Zweifel. Aber nur, um das mal vielleicht klarzustellen oder die Reihenfolge beizubehalten. Ja? Zuerst die Juden und dann die Griechen. Und er sagt etwas noch Spezielleres, in Vers 9, also, ihr seid eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt und so weiter. Er sagt diesen an Jesus gläubigen Juden, ihr seid eine heilige Nation, ein Volk, ein neues Volk, ihr seid ja wiedergeboren. Ihr seid diese neue Nation. Vers 10 sagt er diesen gläubigen Juden, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr einst keine Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und das sind ja Stellen aus dem Hosea Kapitel 1, Vers 9, da steht das ja, da sagt ja Gott diesem jüdischen Volk, ihr seid nicht mein Volk. Und nachher sagt er dann prophetisch auch, ja, ihr seid mein Volk. Und das ist jetzt passiert. Das heißt, dass die an Jesus gläubigen Juden sind dieses neue Volk, dieses wiedergeborene Volk geworden. Sie sind in der Jetztzeit das wahre Israel. Die Juden sagen immer, ja, wenn du Christ wirst, also wenn du an den Messias glaubst, dann bist du kein Jude mehr. Die biblische Wahrheit ist genau umgekehrt. Wer an den Sohn nicht glaubt, hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Das gilt allen Juden, die nicht an Jesus glauben. Und wenn sie noch so fromm sind. Aber wer an Jesus Christus glaubt, Römer Kapitel 9 bis 11 steht das übrigens, der ist das wahre jüdische Volk. Ist doch klar. Ist doch klar. Und sie sind es auch, denen dann Petrus schreibt in Vers 25, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ihr, an Jesus gläubige Juden, ohne Jesus wart ihr verlorene Schafe. Jetzt seid ihr zu Jesus gekommen und jetzt seid ihr gerettete Schafe. Ja? Entschuldigen Sie, Paulus redet das nie von der Nationenwelt. Ich wüsste nicht, dass es eine Stelle gibt in den Paulusbriefen, wo er sagt, dass wir verlorene Schafe sind und dass Jesus unser Hirte ist. Er ist der Herr. Wir sind verlorene Sünder. Aber die eigentlichen verlorenen Schafe, das war das jüdische Volk ohne Christus. Wir waren auch verloren, man kann das natürlich auch anwenden auf Gemeinde, das ist mir klar. Aber wenn wir ja mal so mal haarscharf schneiden wollen, das möchte ich ja nur erreichen. Matthäus 10, da sagt doch Jesus 5 und 6, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf den Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des... Ihr wollt das nicht glauben. Zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und was hat Jesus gesagt, als er den persönlichen Missionsbefehl dem Petrus gibt? Weide meine. Und das hat er getan. Darum, 1. und 2. Petrusbrief richtet sich natürlich auch an uns, das ist ja ganz klar. Aber er schreibt zunächst einmal an Juden, tatsächlich, ja. Darum sind diese jüdischen Gläubigen innerhalb der Gemeinde das neue Volk, von dem Jesus gesprochen hat. Wo jetzt natürlich, also damit sie erleichtert sind, wo jetzt natürlich auch wir aus der Nationenwelt dazugehören, denn wir sind ja mit einverleibt. Ja, also sind auch wir das neue Volk. Aber ich sagte, zuerst die Juden und dann die Griechen. Zunächst einmal, ja, die erste Geige und dann die zweite. Und dieses Komplexe sollten wir wissen und auch mit einbeziehen in unseren Bibelstudien, dann kommen wir viel weiter. Ja, und dann das neue Volk in der Zukunft, das ist interessant, in Offenbarung Kapitel 14, Vers 17 bis 20, da steht hier auch, dass es nochmal in der großen Trübsal, in der Apokalypse, wird es nochmal zu einer großen Weinernte kommen, Weinbergsernte, da wird einer ausgesandt mit seiner Sichel, um die Erde, die reif geworden ist, zu ernten. Und dann ist die Rede von der großen Stadt, der Weinstock der Erde, und dann wird die Kelter getreten werden außerhalb der großen Stadt. Ja, welcher großen Stadt? Jerusalem. Jerusalem. Bezieht sich wieder auf Israel. Und Jesus sagt dann nachher weiter, wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Habe ich das? Nun muss man gucken, weiterblättern. Ne? Ja, wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Das war die jüdische Generation zur Zeit Jesu. Sie sind an Jesus gescheitert, sie sind an Jesus zerschmettert worden, als er in seiner Gegenwart hier auf dieser Erde war. Und dann spricht er nachher, und wenn irgend er aber fällt, den wird er zermalmen. Da redet er von seiner Wiederkunft. Ja, der Stein ohne Hände, der wiederkommt, Danielbuch. Er kommt da wieder in großer Kraft und Herrlichkeit. Aber ich möchte zum Schluss das noch kurz anwenden, damit wir auch was mitnehmen können für unser Herz. Es geht einem schon nah. Das große Problem Israels ist doch immer gewesen, dass sie die Liebe Gottes nie erwidert haben. Kennen Sie Liebeskummer? Also ich sage jetzt nicht, strecken Sie die Hand hoch. Aber vielleicht hat jeder, der verliebt war, auch mal Liebeskummer erlebt, ja? Wenn die Liebe nicht erwidert wird, wenn der Partner vielleicht sogar Schluss macht, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, das ist dann Liebeskummer, ja? Oh, das ist brutal. Bin ich froh, hat das Elke nie gemacht mit mir. Uiuiui. Ja. Jesaja, habe ich gesagt, Jesaja Kapitel 5, da redet Gott eben eigentlich ist es das gleiche Gleichnis oder ganz ähnlich. Und da sagt der Herr, nun will ich singen, beziehungsweise Jesaja sagt das, nun will ich singen, hören Sie mal diese Melodie in diesem Text. Nun will ich singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Lieben von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einen fruchtbaren Hügel. Also hier sehen wir die ganze Liebe Gottes sprechen. Die ganze Liebe Gottes. Er ist der Geliebte. Er hat sich so dem Volk Israel vorgestellt. Und Jesaja sagt das als Repräsentant des jüdischen Volkes. Und du bist doch unser Geliebter. Aber in der Wahrheit dann haben sie ihn verworfen. Nun sollen die neuen Weinbergsbesitzer, und ich sage jetzt mal wir, ja, die werden ihre Frucht bringen, sagt Jesus, ja. Aber wie ist das in meinem persönlichen Leben? Bringe ich denn die Frucht? Was ist denn die größte Frucht? Ja, bitte, ja, nicht? Die Liebe. Die Liebe ist die größte Frucht. Die Liebe ist das Größte. Ich war gestern, der Roger Masson hat mich abgeholt aus Zafelstein, aus dem Schwarzwald. Und dann sind wir bei einem Ehepaar noch vorbeigefahren. Die haben eine Bäckerei und haben uns dann auch alles gezeigt. Uns natürlich eingeladen ich habe 2 Stücke Kuchen gegessen, ich sage Ihnen. Ja. Und dann zeigte uns plötzlich, da zeigte uns der Hausherr da, der Bäckermeister, er zeigte uns so eine in Folie geschweißte Karte. Und da war das Hohelied der Liebe aus dem 1. Korinther 13 drauf. Und da sagte Norbert, das lerne ich jeden Tag auswendig. Das lerne ich auswendig. Ja? Die Liebe ist das Größte. Und wenn du nicht die Liebe hast, und das lerne ich auswendig, meiner Frau gegenüber, den Angestellten gegenüber, meiner Gemeinde gegenüber, ich hab's immer da, ich hab's immer vor mir, ich nehme es mit in die Bäckerei, ich lese es, ich hab's vor Augen. Die Liebe ist die größte Frucht. Ein Kind in der Ausarbeitung der Schule, sie hatten das Thema die sieben Weltwunder und dann sollten sie diese sieben Weltwunder aufschreiben, was sie meinen, welche das dann seien, die Pyramiden in Ägypten, die hängenden Gärten in Babylon, der Grand Canyon in den USA oder die chinesische Mauer, der Panama-Kanal. Und da schrieb das Kind, meine sieben Weltwunder sind berühren, schmecken, sehen, hören, lachen, singen und lieben. Herrlich, nicht wahr? Und als ich in der Vorbereitung war und als ich an diesen Punkt kam, da schrieb mir ein Freund aus Ostdeutschland und schickte mir einen Vers per WhatsApp. Und da stand auf dem Vers für mich, umarme deine Familie und hör auf, wegen Kleinigkeiten zu streiten. Das Leben endet in einem Atemzug. Liebe deine Familie und danke Gott dafür. Toll. Wie schnell streiten wir uns über Kleinigkeiten, ne? Wir wissen gar nicht. Wenn wir den Partner vielleicht nicht mehr haben oder die Kinder nicht mehr haben oder die Kinder die Eltern nicht mehr haben, hört gut zu. Ja? Dann tut einem das alles weh, nicht wahr? Ich höre meine Mutter im Altersheim, 91 Jahre. Ach, hätte ich doch mehr mit Papa damals mal ein Glas Wein getrunken oder mit ihm mich hingesetzt und mal öfter mich mit ihm unterhalten oder in den Garten gegangen oder im Wohnzimmer und so. Und ich hatte immer zu tun und mein Papa hat manchmal gesagt, ach Irmgard, setz dich doch zu mir und ah, ich mache erst das und mache erst das. Und dann ist er nicht mehr da und dann ist das schade. Und in den Ferien, letztes Jahr war das in den Ferien, las ich ein Buch von einem Schweden, einem bekannten schwedischen Autor auch, und Seelsorger, und der schrieb, der ist oft auch in Krankenhäusern und begleitet Sterbenskranke und unterhält sich dann mit diesen Leuten noch. Und da schreibt er, worüber wir dann leise sprechen, bleibt unter uns. Seelsorgerlich. Aber eins ist immer deutlich, alle Selbstsicherheit ist verschwunden, es wird kein dummes Zeug geredet. Niemand spricht über die Thailand-Reise, zu der es nicht mehr kam oder dass man noch eine neue Küche anschaffen wollte. Es gibt nur ein Thema bei den Sterbenden, die Beziehung zu den Menschen, die man liebt. Und dann schreibt er, kann ich mich nicht entscheiden, dem, was wirklich wichtig ist, jetzt schon Platz zu geben? Ich habe das von Theo Lehmann, ich habe das glaube ich sogar in der Gebetsstunde schon mal erwähnt, aber es macht ja nichts. Damals gab es ja kein Smartphone, keine Post, keine Fotos. Ich weiß noch Post, ich glaube ich habe das auch mal gesagt, als ich noch zur See fuhr auf dem Schiff und wir kriegten dann, wenn wir lange auf See waren, dann kam ein Versorgungsschiff, das uns dann neue Lebensmittel brachte und so und dann kam auch die Post von unserer Geliebten. Tja, da war das manchmal so ein Stapel. Weil die Elke hatte mir damals jeden Tag geschrieben, aber das konnte ja nicht kommen. Aber wenn dann das Versorgungsschiff kam, haben die ganze Post mitgebracht. Und für die anderen Jungs ja auch. Ich sage Ihnen, es war nie so still am Schiff. Es war nie so still am Schiff wie da. Und dann hat man nicht gesagt, naja, der erste Brief, den gucke ich an, in den anderen steht da dasselbe drin, die kann ich gerade wegtun. Nee. Hast jeden Brief ganz aufmerksam gelesen, du. Dass der Brief deiner Geliebten war, ja? Also das gab's nicht. Keine Fotos, keine Post, keine Smartphone. Was haben die, wenn ein junger Mann zum Beispiel sich in eine junge Frau verliebt hat, was hat der gemacht? Er hat den Namen seiner Geliebten in die Handfläche geschrieben. wenn die dann nicht da war und er war allein, er hat die Schafe auf den Weiden gehütet und dann hat er sich auf den Stein gesetzt und dann hat er die Handfläche aufgemacht. Oh. Und dann hat er geträumt, ne? Dann hat er es irgendwie vor Augen. Fotos gab es ja nicht und keine Briefe. Und diese Tradition greift Gott auf und sagt seinem Volk in Jesaja 49, 16, siehe, in meine beiden Handfläche habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Weißt du denn überhaupt, wie lieb ich dich habe? Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und darauf gibt Johannes die Antwort: Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wir gehören zu dem neuen Volk, die neue Nation, die ihre Frucht bringen soll zu ihrer Zeit. Die größte Frucht ist die Liebe. Das damalige Israel hat diese Liebe von sich gestoßen. Wie machen wir es? Lieben wir wirklich unseren Herrn, nicht nur mit dem Mund, sondern in der Tat und unseren Nächsten und unsere Familie? Und sind wir bereit, das auszuräumen, wenn wir wissen, da steht jetzt etwas zwischen mir und meinem Mann oder zwischen mir und meinen Kindern, meiner Frau? Du Elke, weißt du, das war jetzt echt. Ich war wieder zu stur, zu bockig mal wieder. Entschuldige. Amen. Herr Jesus Christus, du hast nur Liebe bewiesen, überall. Und du hast auch uns in deine Handflächen gezeichnet, ach noch mehr, du lebst in uns. Vergib auch mir, Herr, wo manchmal einfach die Liebe so an den Rand gedrängt wird. Mehr lieben möchte ich dich. Mehr lieben Heiland dich. Hilf uns allen, Herr, dir nicht den Rücken zuzukehren, sondern in deine Augen zu schauen, geistlich, und diese Liebe zu bejahen, indem wir Ja sagen zu dir. Amen.